Ist das Rokoko Kunst oder Kitsch? Das Barock Kunst auf Koks und Valium? Die Renaissance die Streberin der Kunstgeschichte und der Kubismus das Schiebepuzzle der Kunst? Alles Fragen, auf die der Kunstkomedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertfeger Antwort gibt. In seinem neuen Buch Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist die Kunstgeschichte. Über diesen wilden Ritt durch 1000 Jahre Kunst, wie er es nennt, will ich jetzt mit ihm in SWR Kultur am Samstagnachmittag sprechen. Und weil wir uns schon lange kennen und schätzen, bleiben wir beim Du. Hallo Jakob.
Hallo.
Bücher über Kunstgeschichte gibt's ja tonnenweise in den Bibliotheken und in fast jedem bildungsbürgerlichen Bücherregal. Warum braucht's noch deinen Blick über die Kunstepochen vom Mittelalter bis heute?
Weil ich der Meinung bin, dass sehr, sehr viele von diesen Überblicksbüchern über die Kunstgeschichte keinen Spaß machen zu lesen. Also ich habe wirklich viele von denen gelesen und das Wissen darin ist toll, aber oh, das ist oft so trocken und elitär und oh nee, und deswegen dachte ich, ich möchte unbedingt einen Überblick über 1000 Jahre Kunstgeschichte bieten, über alle Epochen und das aber unterhaltsam. Und deswegen habe ich das Buch auch Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist die Kunstgeschichte genannt, damit es so einen spielerisch lockeren Titel hat und habe einfach die Kunstgeschichte vielleicht nochmal neu erzählt mit ganz vielen Fun Facts, Anekdoten und einfach so, dass man es liest, danach Ahnung von Kunst hat und sich denkt, boah, das hat Spaß gemacht zu lesen.
Wir haben uns zuletzt getroffen, als du noch mitten im Schreiben warst. Da hast du ganz schön gestöhnt, wie aufwendig das war. 1000 Jahre sind einfach verdammt viel, oder?
Es war unfassbar viel Arbeit. Also ich war wirklich ständig in der Bibliothek, habe recherchiert. Ich meine wirklich alle Kunstepochen, da habe ich mir wirklich was vorgenommen, weil es mir einfach wichtig war, wirklich vom Mittelalter bis zu KI-Kunst und Graffiti die komplette Kunstgeschichte abzubilden. Und dazu bin ich ja auch noch Stand-Up-Comedian, also spreche auch auf der Bühne über Kunst auf eine humorvolle Art und Weise. Das heißt, ich war ständig auf Tour und habe in Zügen dieses Buch teilweise geschrieben. Es gab sogar eine Situation, da habe ich im Backstage noch geschrieben und als die Intro-Melodie kam, die mich auf die Bühne geschickt hat, dann erst habe ich den Laptop zugeklappt und bin auf die Bühne gerannt. Also ja, das war sehr viel Arbeit.
Wie bist du denn vorgegangen? Hast du dich zwischendurch auch immer wieder in Bibliotheken eingegraben und die kunsthistorischen Abhandlungen gewälzt, also die Negativbeispiele, gegen die du anschreiben wolltest? Oder bist du vor allem in Museen, die du ja unendlich liebst?
Also ich bin sehr, sehr viel in Museen. Dadurch, dass ich konstant irgendwie mit meiner Kunstcomedy durch Deutschland toure, trete ich viel in Museen auf und bin da ständig und hole mir konstant Input. Gott sei Dank fühlt sich das nicht wie Arbeit an, sondern wirklich, da geht mein Herz auf im Museum. Also ich glaube, andere Menschen meditieren irgendwie, um diese Ruhe zu empfinden, die ich im Museum habe. Und ansonsten war ich sehr, sehr viel in der Nationalbibliothek in Frankfurt und habe all die Bücher gewälzt. Und es ist ja auch nicht jedes Buch über Kunst schlecht, aber ein Teil der Recherche war auch der Versuch, wach zu bleiben und nicht einzuschlafen, während man so manche Bücher liest. Und ich finde einfach, auf manchen Büchern steht dann ja auch drauf, die Kunstgeschichte endlich verständlich erklärt. Und auf Seite 2 kommt dann so ein Wort wie, keine Ahnung, was für ein diaphaner Duktus. Und ich denke, was zur Hölle ist diaphan? Und Duktus wissen auch nicht alle Leute, dass das Pinselstrich heißt. Und dann ist das schon wieder so kompliziert geschrieben. Insofern, manchmal war wachbleiben durchaus eine Aufgabe.
Du bist doch mal mit der Personenwaage in die Bibliothek gegangen, ne?
Ja, das stimmt. Als ich über den Barock geschrieben habe, da habe ich ein Buch 3 Tage lang durch die Bibliothek geschleppt. Und das war wirklich so riesig und so schwer, dass ich mich irgendwann gefragt habe, was wiegt das eigentlich? Und dann habe ich meine Personenwaage aus dem Badezimmer genommen und bin zur Nationalbibliothek damit, weil ich wissen wollte, was wiegt das? Und dann war aber das Problem, du musst am Eingang zeigen, was du dabei hast. Die müssen in deine Tasche gucken. Dann habe ich mir diese Personenwaage unter den Arm geklemmt und die war halt aus Glas. Und habe gedacht, hoffentlich denken die, das ist ein Tablet. Und es hat geklappt und dann konnte ich die Personenwaage mit reinnehmen und das Buch wiegen. 6,6 Kilo waren es.
Das Mittelalter, Romantik und Gotik und damit den Anfang des Buchs hast du ganz am Ende geschrieben. Warum das und was hast du da entdeckt?
Also ehrlich gesagt, ich war lange nicht so Fan vom Mittelalter, weil Mittelalter ist, oh, das ist ja oft, so läuft man durchs Museum und dann ist dann Jesusbild, 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 zwischendurch Mama Maria, dann wieder Jesus. Ich kann verstehen, dass man das langweilig findet. Und dann habe ich mir überlegt, wie finde ich auch einen Zugang dazu, der spannend ist. Und dann habe ich Bestiarien gefunden. Das sind so Bücher, die sind irgendwie so eine Mischung gewesen aus Religion, Naturwissenschaft und Fantasy. Ganz viele Fantasiewesen waren da drin. Zum Beispiel ein sogenannter Bonasson. Das ist so ein stierartiges Wesen, das seine Gegner nicht mit den Hörnern abwehrt, sondern mit Blähungen. Und das kann Kot verschießen. Und dann gibt es so eine Darstellung, wie da so ein Typ steht mit einem Schild, also einem Kampfschild, und versucht, das abzuwehren, was einfach mega lustig ist. Oder ich habe ein gotisches Bild gefunden, wo jemand so eine Gebetsgeste macht, die aber original aussieht wie die Merkel-Raute. Und das sind dann so Sachen, wo ich denke, Mensch, das kann man doch toll an den Alltag der Menschen anknüpfen und humorvolle Zugänge schaffen und dann das Wissen transportieren. Denn also nur weil mein Buch lustig geschrieben ist, heißt es ja nicht, dass es nicht fundiert ist. Und so habe ich versucht, Zugänge zum Mittelalter zu schaffen.
Ich habe unglaublich viel in deinem Buch gelernt. Zum Beispiel auch, dass ich mich für gotischen Skulpturen eigentlich auf den Boden legen sollte. Warum das?
Weil die früher im Kirchenraum weit oben angebracht waren. Also die waren auch so gearbeitet, dass die aus der Untersicht konzipiert waren. Und tatsächlich war das mal so, ich hatte mal ein Seminar in meinem Kunstgeschichtsstudium. Da sollten wir uns im Museum alle auf den Boden legen, damit wir quasi die Werke so sehen können, wie sie ursprünglich gedacht waren. Sah von außen sicherlich komplett bescheuert aus, aber hat mir viel beigebracht.
Du willst uns ja auch einen anderen Blick auf die Kunstepochen vermitteln. Was willst du uns da zeigen?
Also ich möchte auf der einen Seite zeigen, dass jede Epoche unglaublich viele spannende Entdeckungen zu bieten hat. Also nicht nur die bekannten Meisterwerke, sondern auch einfach richtig, richtig lustige Kunst. Zum Beispiel auf dem Cover von meinem Buch ist ein Hund drauf mit einer Würstchenkette über der Schnauze. Bild von Wilhelm Trübner, das niemand kennt, aber richtig lustig ist. Und ich möchte zeigen, die Epochen sind nicht ordentlich aneinander aufgereiht wie auf einer Perlschnur, dass man sich das so schön vorstellt. Ah, da war Renaissance, danach kam der Barock, danach das Rokoko, alles schön geordnet. Nein, leider ist die Kunstgeschichte ziemliches Chaos. Alles geht ineinander über und ich versuche natürlich mit meinem Buch da Ordnung reinzubringen, aber ehrlich gesagt, die Kunst ist eine ziemlich wilde Angelegenheit.
Deine Kunstgeschichte ist reich bebildert und voll mit Fun Facts. Die werden im Buch angekündigt durch einen kleinen orangenen Balken wie ein Lesezeichen. Was ist denn dein liebster Fun Fact im Buch?
Einer meiner Lieblings-Fun Facts ist über Caspar David Friedrich, der Wanderer über dem Nebelmeer. Das Bild haben vielleicht einige parat, ist so eine Rückenfigur vor so einer sehr mächtigen Gebirgslandschaft. Und auf dem Bild ist es so windig, also da wirbeln wirklich ganz viele Wolkenfetzen umher, dass das 2014 genau dieses Werk als Werbemotiv genutzt wurde für einen Offshore-Windpark. Und das fand ich großartig. Da habe ich das Bild nochmal mit völlig neuen Augen gesehen. Und das ist einer meiner absoluten Lieblings-Funfacts.
Es sind ja aber auch im normalen Text ganz viele kleine Funfacts drin. Zum Beispiel zur Herrenmode im 16. Jahrhundert, ganz am Anfang des Buches.
Ja, im 16. Jahrhundert. Da war nämlich in der Herrenmode sogenannte Schamkapseln in. Und zwar sind das wirklich so Auspolsterungen in der Hose, die einfach aussehen, als hätten die eine Latte. Also es sieht wirklich aus wie ein erigierter Penis und damit sind die durch die Gegend gelatscht. Mit einer unglaublichen Ernsthaftigkeit haben sich die Männer da malen lassen. Und da habe ich gesessen, habe das gesehen und dachte, ja, wäre auch ein praktischer Garderobenhaken für unterwegs. Aber wie vollkommen absurd, dass das Mode war. Und das zeigt uns ja, Kunst ist einfach ein Ü-Ei. Also Kunst hat so viele Überraschungen zu bieten, zum Beispiel das.
Ja, zum Beispiel auch, hast du festgestellt, dass Leonardo da Vinci die SUVs vorhergesehen hat oder Albrecht Dürer ein Vorreiter des Urheberrechts war. Es liest sich ja sowieso das ganze Buch wie ein Who is Who der Kunstgeschichte. Gibt's auch Entdeckungen, die du gemacht hast, Künstlerinnen oder Künstler, die du vorher noch gar nicht gekannt hast?
Ja, vor allen Dingen bei Künstlerinnen. Also es war mir wichtig, auch sehr, sehr viele Künstlerinnen einzubauen, dass man eben nicht nur immer die ganzen Typen abhandelt, die sowieso irgendwie alle kennen. Und da war zum Beispiel eine Malerin dabei, die heißt Evelyn de Morgan, 19. Jahrhundert. Und die hat so Bilder gemalt, die sehen aus, als könntest du die mit Airbrush auf eine Motorhaube malen. Also total wild. Und das zeigt, finde ich, auch ganz gut, wie schwierig es Künstlerinnen hatten, denen ja eh Genie abgesprochen wurden, die systematisch unterdrückt wurden, die keine Kunstakademien besuchen durften und so weiter. Und bei Evelyn de Morgan, die hat Zeichenunterricht bekommen, aber die Mutter war der Meinung, das ziemt sich nicht als Frau, Künstlerin zu werden. Und dann hat die Mutter dem Zeichenlehrer Geld zugesteckt, ihn bestochen, damit der Zeichenlehrer Evelyn de Morgan das Talent abspricht. Also wirklich krass, Gott sei Dank hat sie sich trotzdem durchgesetzt. Und eine andere Malerin, Georgiana Houghton, man sagt ja immer, das erste abstrakte Bild wäre um 1910 von Wassily Kandinsky gewesen. Aber Georgiana Houghton hat schon 1864 komplett abstrakte Kunst gemacht, weil sie an Geisterbeschwörung teilgenommen hat und quasi das gemalt hat, was die Geister ihr eingeflüstert haben. Und wie willst du diese spirituellen Welten malen, wenn nicht abstrakt? Ja, also solche völlig irren Entdeckungen.
Das Bild habe ich bei dir im Buch auch zum ersten Mal gesehen und habe gedacht, wow, das ist wunderbare abstrakte Kunst, was sie gemacht hat.
Ja, aber kennt niemand.
Natürlich hast du zu jeder Epoche auch eine knackige Überschrift gefunden. Also zum Beispiel, ich habe es ja eingangs schon gesagt, Barock, Kunst auf Koks und Valium zum Beispiel. Welcher Künstler, welches Bild hat dich denn dazu inspiriert?
Der Titel, Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist die Kunstgeschichte, soll ja schon zeigen, okay, hier ist ein anderer Wind, hier ist ein anderer Zugang zu Kunst. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wie kann man den Barock so zusammenfassen, wie er vielleicht noch nie zusammengefasst wurde? Nämlich das Koks und Valium der Kunst. Denn man kennt vielleicht so Bilder von Rubens, die total dynamisch sind. Das ist ein reiner Actionfilm auf Leinwand. Da ist so unglaublich viel los. Und dann dachte ich, Mensch, da ist so viel Energie in dem Bild, das ist wie Kunst auf Koks. Gleichzeitig besteht der Barock aber auch aus ganz vielen ruhigen Stillleben. Und dann dachte ich, Mensch, ja, das ist wiederum Valium. Dann dachte ich, okay, der Barock ist das Koks und Valium der Kunst. Das ist ein griffiger Merksatz, den du dir ja offensichtlich auch sofort gemerkt hast.
Klar. Du hast dann auch zu jeder Epoche, das macht es auch nochmal sehr schön, eine Zusammenfassung in Kürze. Also du willst schon, dass was hängen bleibt und wir uns besser zurechtfinden, auch im Museum. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir uns in den Kunstepochen zurechtfinden?
Weil ich glaube, dass Museen durchaus überfordernd und erschlagend sein können. Und weil mir manchmal in Museen fehlt, das gilt nicht für alle Museen, aber einige, wo ich so denke, ihr setzt zu viel Wissen voraus. Ihr setzt einfach voraus, dass die Leute wüssten, was war das Rokoko, was war der Expressionismus, was war im Kubismus los. Das setze ich überhaupt nicht voraus. Da denke ich, nee, das ist schon sinnvoll, so eine Art Grundwissen zu haben. Deswegen war es mir auch ganz wichtig, dass im Buch vorne und hinten ein Zeitstrahl ist. Dass einfach mal ganz geordnet und übersichtlich da die Kunstgeschichte dargestellt wird. Weil ich glaube, Hintergrundwissen kann den Kunstgenuss wahnsinnig steigern. Ich meine, das ist wie bei Wein, wenn man irgendwie lernt, ah, okay, so schmeckt man Wacholder oder Muskatnuss raus. Also ich habe keine Ahnung davon, aber dann schmeckst du es raus und sagst, geil, jetzt kann ich alle damit volllabern. Eigentlich geht es mir darum, Zugänge zu schaffen. Dass du ins Museum gehst und sofort damit mehr anfangen kannst. Und ich hoffe, dass das Buch im besten Fall das leisten kann.
Dieses Hintergrundwissen hilft sicher auch in den im Moment sehr angesagten Themenausstellungen, wo halt ein Thema quer dann durch die verschiedenen Kunstepochen durchgeht. Also wenn ich zum Beispiel was über Blumen mache oder über Akte oder was auch immer, dann hilft es ja, wenn ich diese Orientierung habe.
Genau, das ist super hilfreich und viele Museen, und das ist ja auch in Ordnung, fangen ja an, nicht mehr nach Epochen zu hängen, sondern nach Motiven, manche nach Farben, wie du eben gesagt hast, nach Themen. Und ich finde das richtig, die Epochen zu hinterfragen und aufzubrechen, aber um das zu tun, sollte man die Epochen erstmal kennen. Und dafür dient mein Buch, diese Grundlage zu legen.
Dein Weg, mit Comedy und unterhaltsamen Büchern Kunst zu vermitteln für ein breites Publikum, ist ja ungewöhnlich. Wie reagiert darauf eigentlich der Kunstbetrieb? Wirst du da ernst genommen, auch jetzt mit diesem Buch? Wie ist die Resonanz?
Also ehrlich gesagt, erstaunlich gut. Also ich werde sehr, sehr viel in Museen eingeladen. Also ich bin jetzt sehr viel auf Lesetour in ganz, ganz vielen Museen in Deutschland. Die würden mich ja nicht einladen, wenn sie es nicht gut fänden. Und bisher ist die Resonanz tatsächlich sehr, sehr positiv, was mich total freut, weil ich so denke, natürlich möchte ich Laien ansprechen, aber wenn das Fachpublikum das auch mag und sagt, Mensch, das ist ja mal ein frischer Zugang, umso besser.
Dann kann ich dir nur weiter viel Erfolg wünschen und wir hoffen gemeinsam, dass ganz viele Menschen Spaß an diesem Buch haben und es lesen werden. Vielen Dank an den Kunstkomedian und Buchautor Jakob Schwertfeger. Sein neues Buch, Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist die Kunstgeschichte über 1000 Jahre Kunstgeschichte, ist bei DTV erschienen. Zum Buch gibt's auch eine Show. Die Termine stehen auf seiner Webseite jakob-schwertfeger.com. Vielen Dank, Jakob, und viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank.